Guten Morgen, liebe KollegInnen. Wenn Sie das live sehen, wissen Sie, heute ist Montag, der 11. März 2024. Eine neue Woche beginnt. Ich freue mich, Ihnen Frau Kollegin Sarah Rachut vorstellen zu dürfen. Frau Rachut ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung von Professor Heckmann an der Technischen Universität München und Geschäftsführerin des dortigen Forschungsinstituts TUM, Center for Digital Public Services. Die Webadresse dieses Instituts finden Sie in den Shownotes. Ebenso finden Sie in den Shownotes einen Link auf die persönliche Webseite von Frau Rachut, wo man das dann noch weiter im Detail sehen kann, was sie so tut, insbesondere auch, was sie geschrieben hat oder gerade schreibt und was sie lehrt. Hier bei uns heute ist sie deswegen, weil sie neben vielem anderen, was sie geschrieben hat, auch eine Entscheidungsanmerkung verfasst hat zu einem rezenten Beschluss vom 25. September 2023 des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, der sich mit sehr interessanten Fragen des Verhältnisses von Forschungsfreiheit und Strafverfolgung, in concreto Terrorismusbekämpfung, auseinandersetzt. Darüber werden wir heute intensiv reden. Frau Rachut, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht beginnen wir, bevor wir über den Inhalt dieses Beschlusses reden, einfach mit Ihrem Arbeitsplatz. Was macht denn Ihr Institut und was machen Sie dort?
Ja, lieber Herr Professor Forgo, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ars Boni. Und das ist schon ein gutes Stichwort, die Entscheidung, die Sie auch heute ausgesucht haben, Digitalisierung und Verfassungsrecht. Und das, was wir am TUM-CDPS machen, als vorwiegend rechtswissenschaftliche Forschungsstelle, ist eigentlich, sich genau mit diesen Themen zu befassen, nämlich mit der digitalen Transformation und wie das Recht hier als Gestaltungsfaktor wirkt. Das heißt, wir schauen uns genau die Bereiche an, wo Recht an seine Grenzen vielleicht stößt, also wo wir neue Fragestellungen haben im Zusammenhang mit der Digitalisierung und uns fragen müssen, wie wirkt das Recht da eigentlich und wie kann man das Recht vielleicht auch anpassen und gestalten, um die digitale Transformation so zu gestalten, wie es im Gemeinwohlinteresse letztlich liegt. Und hier haben wir drei Schwerpunktthemen. Das ist einmal der Gesundheitsbereich, wo wir uns zum Beispiel mit der elektronischen Patientenakte, digitalen Gesundheitsanwendungen und aber auch Forschungsdaten im Gesundheitsbereich beschäftigen. Wir haben den Bereich der digitalen Bildung, wo es viel um zum Beispiel Prüfung und Lehre geht, beispielsweise wie jetzt KI, generative KI wie ChatGPT sich hierauf auswirkt, was es auch prüfungsrechtlich dort zu beachten gibt. Und dann haben wir noch den Bereich des E-Governments, also was macht Digitalisierung eigentlich im Bereich der digitalen Verwaltung? Wie sieht eine zukunftsoffene, zukunftsgewandte, innovative Verwaltung aus? Wie muss sich der Staat hier auch anpassen? Und was für Möglichkeiten gibt es, die ja bestehenden digitalen Technologien hier einzusetzen? Einerseits rechtssicher, aber natürlich auch im Interesse aller Beteiligten. Und neben diesen drei inhaltlichen Schwerpunktsäulen gibt es dann solche, ich sag mal so querliegende Balken, solche Themen, die strecken sich natürlich über alle Gebiete. Das ist einmal das Datenrecht, also sowohl das Recht des Datenschutzes als auch der Datennutzung. Das ist das Thema IT-Sicherheit und Legal Tech und der Bereich der künstlichen Intelligenz. Und da haben wir inzwischen ein ganz tolles Team aufgestellt von verschiedenen vorwiegend JuristInnen, die sich dann mit diesen Themen beschäftigen. Und je nachdem, an welchem Forschungsvorhaben wir letztlich dran sind, setzen wir das Team dann immer so zusammen, dass wir genau die richtige Expertise dort vorhanden haben. Und was ich jetzt auch noch anmerken darf, was noch relativ neu ist, was sich so auch noch gar nicht ausführlich auf unserer Website befindet, das CDPS ist nochmal größer geworden. Das heißt, es ist jetzt eine Einrichtung unserer School, also an der TUM sind das Schools, keine Fakultäten, der TUM School of Social Sciences and Technology. Und wir haben jetzt ein richtig gut aufgestelltes Professorinnenboard, was auch diese Interdisziplinarität letztlich abbildet. Und zwar haben wir neben Professor Heckmann als Juristen, haben wir noch Alena Büchs aus der Medizinethik dabei. Wir haben den Matthias Grabmeier als Professor für Legal Tech, der Rechtswissenschaften und Informatik verbindet. Und dann noch Urs Gasser aus dem Bereich der Politikwissenschaften und auch nochmal die internationale Schiene mit einbindet. Und da versuchen wir eben in diesem interdisziplinären Forschungsumfeld der TUM unseren Beitrag zur Gestaltung der digitalen Transformation beizutragen.
Und was tun Sie als Geschäftsführerin dann? Sind Sie für die, was genau ist sozusagen Ihr Verantwortungsbereich? Denn auf der einen Seite publizieren Sie ja zu vielen der genannten Bereiche selbst sehr aktiv. Ich möchte neben dem, worüber wir gleich reden werden, insbesondere auch hervorheben, dass Sie zum elektronischen Prüfungswesen gemeinsam mit Heckmann ja einiges publiziert haben und das rund um die Covid-Pandemie nicht ganz irrelevant war, wiewohl die Ergebnisse dessen, was die Legislatur möglich ist, mitunter ja frustrierend sind. Aber also sie publizieren viel, ja, und auf der anderen Seite sind sie Geschäftsführerin. Wie verhält sich das zueinander?
Ja, also die Forschungsstelle ist tatsächlich entstanden 2020 im Jahr der Pandemie. Im Wintersemester 1920 wurde Professor Heckmann ja als Leuchtturmberufung an die Turm berufen. Das heißt, es ist alles komplett neu auferstanden und gebaut worden. Und das Bedürfnis für unsere Forschung ist natürlich in den Jahren 2020 und danach extrem groß gewesen, weil im Rahmen der Pandemie vieles nur noch digital möglich war. Meine konkrete Aufgabe besteht einerseits natürlich in diesem administrativen Bereich, das heißt um den Aufbau von Forschungskooperationen, das Auffinden von passenden PartnerInnen. Wir nehmen sowohl an Ausschreibungen teil, ganz normal. Wir machen aber auch Kooperationen mit der Wirtschaft oder mit der Zivilgesellschaft. Und unser Faktor dabei ist eigentlich immer, dass ein Teil des Projekts auf jeden Fall gemeinwohlorientiert sein muss und zum Beispiel die Forschungsergebnisse dann auch öffentlich zugänglich sein müssen. Und das ist das, sage ich mal, was ich auf dieser administrativen Ebene mache. Und dann bin ich aber auch immer noch im Kern Wissenschaftlerin. Das heißt, ich arbeite an sehr vielen der Projekten mit. Je größer wir natürlich geworden sind, desto mehr hat sich meine Rolle dann auch zurückgenommen im Sinne von der Zusammenarbeit einfach in einem Team, dass das, was am Anfang viel bei mir lag, das ist jetzt aufgeteilt in der wissenschaftlichen Arbeit auf die verschiedenen Referentinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die wir in diesem Zusammenhang haben. Aber ich forsche ganz konkret auch an vielen der verschiedenen Projekten mit und diesbezüglich ergeben sich natürlich auch die verschiedenen Publikationen dann in dem Bereich.
Ja, und das Ganze ist ein nicht ganz unkomplexer Job, weil ja auch noch die eigene Dissertation dazu kommt, nicht? Also man hat eine Menge zu tun, ja. Wobei die, habe ich gehört, demnächst abgeschlossen sein wird, zumindest die DIS. Ne?
Genau.
Bravo, gratuliere. Lass uns ein wenig zum Thema kommen, wenn Sie erlauben. Also das Thema interessiert mich natürlich sehr und ich glaube, es interessiert auch Sie sehr, weil wir ja insoweit einen sehr ähnlichen Hintergrund haben. Wir arbeiten in diversen Forschungsprojekten. In diesen Forschungsprojekten fallen diverse Daten an. Nicht alle dieser Daten sind immer völlig unsensibel und dann passiert mitunter das eine oder andere. In dem konkreten Fall ist was sehr Interessantes passiert. Vielleicht wollen Sie kurz einmal erzählen, was der Sachverhalt ist, Frau Rachut, und dann auch schon ein wenig über die Rechtsfragen.
Ja, sehr gerne. Das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Ich finde diese Entscheidung aus drei Gründen besonders interessant. Einerseits handelt es sich hier um einen Nichtannahmebeschluss. Das ist jetzt noch nichts Besonderes, denn tatsächlich werden die meisten Verfassungsbeschwerden des Bundesverfassungsgerichts gar nicht zur Entscheidung angenommen. Aber in einigen wenigen Fällen, wie eben auch hier, äußert sich das Gericht trotzdem in der Sache. Es muss ja gar nicht mehr über die Sache entscheiden, aber trotzdem hat es hier wichtige Anmerkungen gemacht, die wir dann später noch diskutieren wollen. Der zweite Punkt, den ich an dieser Entscheidung so interessant finde, ist, es geht mal wieder um Datenverarbeitung. Aber ein bisschen untypisch, normalerweise sprechen wir im Kontext von Datenverarbeitung und Verfassungsrecht immer um den grundrechtlichen Schutz der Privatsphäre. Also auf Unionsebene Artikel 7, 8 Grundrechtecharta oder im deutschen nationalen Recht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Hier liegt der verfassungsrechtliche Fokus aber nicht auf den Datenschutzthemen, sondern auf dem Thema Wissenschafts- und Forschungsfreiheit. Und der dritte Punkt, der die Entscheidung auch noch besonders interessant macht, ohne das jetzt vorwegzunehmen, auf beiden Seiten steht sich dasselbe verfassungsrechtliche Gut oder Interesse sogar gegenüber, nämlich die Sicherung des Rechtsstaats und einer funktionierenden Strafrechtspflege und dabei auch der Verfolgung von besonders schweren Straftaten. Mhm. Um was ging's? Der Ausgangsfall handelt von einem Professor, einem Universitätsprofessor, der ist von Haus aus Psychologe und hat ein Forschungsprojekt im Bereich der empirischen Sozialforschung durchgeführt. Das hatte den Titel Islamistische Radikalisierung im Justizvollzug und da kann man sich vielleicht schon vorstellen, was der Gegenstand war. Es sollten Dunkelfelder und Dynamiken in Justizvollzugsanstalten aufgedeckt und untersucht werden, die dazu beitragen, dass sich Inhaftierte radikalisieren. Und dann eben zur Gefahr für die Gesellschaft werden können und die Möglichkeit haben, Straftaten vielleicht im Nachhinein zu begehen. Und um daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können, also wie findet man diese Dynamiken heraus, welche Charaktereigenschaften haben Inhaftierte vielleicht, die besonders anfällig dafür sind und welche Maßnahmen kann man dagegen ergreifen, um eine Radikalisierung in den Justizvollzugsanstalten zu verhindern, das Das waren die Fragestellungen, mit denen sich eben dieser Professor befasst hat in seinem Forschungsfeld. Und dazu hat er sowohl quantitative als auch qualitative Methoden angewandt und unter anderem wurden Inhaftierte in Justizvollzugsanstalten interviewt. Das heißt, es wurden Interviews mit ihnen geführt und sie wurden zu ihrer Person befragt, zu ihrer Familie, ihrem Hintergrund, wie sozialisiert wurden, was für Werte sie haben, aber auch wie sie zum Beispiel zum Thema Religion stehen. Und dort sollten dann gewisse Entwicklungen auch über einen Zeitraum abgedeckt werden können, über diese Interviews, wie sich die Personen verhalten, wie sich die Haft auswirkt, auch auf ihr Werteverständnis, nenne ich es jetzt mal, und ihre Entwicklung. Und den Interviewpartnern, also den Inhaftierten, wurde zu Beginn Vertraulichkeit zugesichert. Und das möchte ich auch nochmal klarstellen, also die Vertraulichkeit, die war wirklich umfassend garantiert. Das heißt, sie wurden vorher darüber informiert, dass alles, was sie erzählen in diesem Interview, keine Folgen auf ihre Strafe oder ihre Zeit im Gefängnis hat. Dass sie keine Probleme deswegen bekommen sollen und dass die Forscherinnen eine Schweigepflicht hätten und weder der Gefängnisleitung noch anderen Behörden von dem erzählen dürfen, was in den Interviews gesagt wird, mit einer Einschränkung, dass es um geplante Straftaten geht. Also wenn konkrete Straftaten geplant und angekündigt werden, dann würde das mitgeteilt werden, aber sonst wurde absolute Vertraulichkeit zugesichert. Und die Interviews, die wurden, wie es üblich ist, als Audiodatei aufgenommen, also nicht einfach nur handschriftlich protokolliert, sondern es lagen Wort-Audio-Protokolle praktisch vor und die wurden dann später transkribiert, das heißt in Text überführt und dann mit entsprechenden Methoden ausgewertet. Und dann war es so, dass nachdem die Interviews abgeschlossen wurden, waren, ist einer der Interviewpartner, also einer der Inhaftierten, in das Blickfeld der Ermittlungsbehörden geraten. Und zwar bestand gegen ihn der Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Und deswegen hatten die Behörden Interesse daran, an diese Interviewdateien oder die Daten zu den Interviews zu kommen, um dort vielleicht Rückschlüsse auf seine Mitgliedschaft in so einer terroristischen Vereinigung zu erhalten. Die Forscherinnen wollten diese Informationen allerdings nicht rausgeben und deswegen wurde durch die zuständige Ermittlungsrichterin am Oberlandesgericht ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss erlassen. Das heißt, die Lehrstuhlräumlichkeiten und die Institutsräumlichkeiten wurden durchsucht und es wurden beschlagnahmt verschiedene Tonbandaufnahmen, schriftliche Unterlagen, Speichermedien und ähnliche Gegenstände, um an dieses Gesprächsprotokoll zu kommen. Und gegen diese Durchsuchung und Beschlagnahme hat sich dann wiederum der Universitätsprofessor gewehrt, zuerst mit einer Beschwerde ans OLG. Der wurde durch die Ermittlungsrichterin nicht abgeholfen, deswegen hat dann der OLG-Senat darüber entschieden. Und auch die Entscheidung des OLGs ging zulasten des Universitätsprofessors aus. Und zwar wurde seine Beschwerde zurückgewiesen mit der Begründung, dass Forscherinnen einfach kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Das heißt, nach der deutschen Strafprozessordnung gibt es bestimmte Berufsgruppen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht im Strafprozess, weil ihr Beruf durch ein bestimmtes Vertrauensverhältnis geprägt ist. Also darunter zählen zum Beispiel die VerteidigerInnen, Ärzte, Zahnärzte und ähnliches, aber auch Geistliche, wenn sie im Rahmen der Seelsorge beispielsweise tätig werden.
Ganz ähnlich in Österreich.
Wunderbar. Und in dieser Norm, dem Paragraph 53 StPO, gibt es auch eine Norm für journalistische Tätigkeiten, also Pressevertreterinnen beispielsweise. Da können wir gerne später nochmal genauer drauf eingehen. Aber Forscherinnen werden davon eben nicht umfasst. Und da hat das OLG entschieden, dass dadurch, dass es ja kein Zeugnisverweigerungsrecht für die ForscherInnen gibt, daraus dann auch kein Beschlagnahmeverbot folgen könnte für diese Forschungsunterlagen. Und dann hat das OLG noch ausgeführt, dass selbst wenn man hier im Einzelfall abwägen sollte zwischen der Wissenschaftsfreiheit, die hier betroffen sein könnte, dann wäre die ja nur unerheblich betroffen, weil A, Wissenschaft ja generell auf Veröffentlichung angelegt ist, im Gegensatz zu Presseberichterstattung oder journalistischer Tätigkeit, wo es auch um Quellschutz geht, sei es in der Forschung ja gerade so, dass man auch zum Beispiel im Rahmen des Peer-Review-Verfahrens oder Ähnlichem seine Datengrundlage und Ähnliches offenlegen muss. Und deswegen würde hier gar keine vergleichbare oder kein schutzwürdiges Interesse bestehen. Dann ist es auch so, dass das konkrete Forschungsprojekt, die Interviews waren ja schon abgeschlossen, dass das auch nicht maßgeblich irgendwie betroffen oder beeinträchtigt würde durch die nach den Interviews stattgefundene Durchsuchung und Beschlagnahme. Weil was wären mögliche Konsequenzen? Nach Ansicht des OLG maximal, dass vielleicht nicht nochmal Interviews durchgeführt werden könnten und selbst künftige Forschungsprojekte seien so des OLG nicht näher von dieser Entscheidung betroffen, weil es einfach noch nicht hinreichend konkrete Anhaltspunkte für ähnlich gelagerte Forschungsprojekte gäbe. Und deswegen kommt das OLG dann in seiner Abwägungsentscheidung, die es aber auch schon in den Konjunktiv stellt, zu dem Ergebnis, dass selbst wenn man hier die Wissenschaftsfreiheit abwägen würde gegen die gegenläufigen oder kollidierenden Interessen des Staates, dass hier die Wissenschaftsfreiheit zurücktreten musste, weil einfach auf Seiten des Staates das verfassungsrechtliche Schutzziel, also ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Rechtsstaats und vor allem der Verfolgung und Aufdeckung besonders schwerer Straftaten besteht. Und hier wurde auch nochmal das Gewicht der Straftaten, die hier im Raum stehen, also wurde als Terrorismus teilweise betitelt, betont. Und dagegen wiederum, gegen diesen Beschluss des OLG, wandte sich nun wiederum der Beschwerdeführer mit einer Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht. Das hat das Gericht allerdings nicht zur Entscheidung angenommen, weil es so eine Fristproblematik gab.
Genau. Letztlich. So, und da stehen wir jetzt gerade, nicht? Also wir stehen vor dem etwas ungewöhnlichen Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht einerseits die Entscheidung gar nicht angenommen hat, weil eine Frist nicht eingehalten wurde, wo man eigentlich Haare raufend davor stehen kann, wie sowas überhaupt passieren kann. Und andererseits sich dann aber durchaus in der Sache selbst verhalten hat. Also recht interessante Ausführungen dazu uns zu lesen gegeben hat, wie denn dieses Verhältnis zwischen Forschungsfreiheit und Strafverfolgungsinteressen anzusehen wäre. Vielleicht reden wir über das etwas später. Ich möchte, wenn Sie erlauben, zwei, drei Bemerkungen und Beobachtungen mit Ihnen vorne wegteilen, damit wir mal darüber vielleicht Einvernehmen finden. Das erste ist mal diese Verfristungsproblematik, in deren Zusammenhang einem auffällt, dass dieser Hochschullehrer da als Individuum vorgegangen ist, also der Beschwerdeführer auch vor dem Bundesverfassungsgericht ist ja der Hochschullehrer. Einer, wie man der Entscheidung entnehmen kann, offenbar bayerischen Hochschule, bei der aber gar nicht sicher ist, also zumindest ich bin nicht sicher, welche es ist, wollen wir vielleicht auch gar nicht offenlegen. Was mich aber interessiert daran, ist der Umstand, dass eben die Hochschule nicht selbst vorgegangen sein dürfte, sondern nur der Hochschullehrer. Das Zweite, was mir auffällt, es haben alle möglichen Einrichtungen Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen in diesem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, also Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzleramt und so weiter und so weiter. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die Kriminologische Gesellschaft und so weiter kann man alles der Entscheidung entnehmen. Nicht aber irgendeine Art von Interessensvertretung der Professorinnen und Professoren oder der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, obwohl es da natürlich genuin auch um Interessen derselben geht. Ja. Vielleicht wäre, wenn sich da die Hochschule eingeschalten hätte, dritte Bemerkung, also das Verfristungsproblem gar nicht aufgetreten, weil ja vermutlich ein individueller Hochschullehrer, der Psychologe ist, noch vom Hintergrund, bis sich der orientiert hat, bis der entschieden hat, ob er ein Verfahren durchführen möchte, bis der eine Anwältin oder einen Anwalt gefunden hat, bis der das entsprechende Geld aufgestellt hat, das sowas ja auch kostet und so weiter und so weiter, halt einfach viel mehr Zeit vergeht, als wenn das in professionelle Hände geraten wäre. Zusammengefasst, ist es nicht erstaunlich, dass man bei so einer grundsätzlichen Frage dann letztlich bei einer Auseinandersetzung einer individuellen Person landet, statt dass die, die eigentlich kollektiv die unsere Interessen als Hochschullehrerinnen vertreten, und ich nehme sie da jetzt einfach mit an Bord, statt dass also diese da irgendwie professioneller von Beginn an aktiv geworden wären?
Ja. Also tatsächlich war der Hochschullehrer auf jeden Fall anwaltlich vertreten. Also das wissen wir auf jeden Fall schon. Also er hat das jetzt nicht irgendwie.
Ja, aber es ist nicht gemacht. So einfach für einen Hochschullehrer, der Psychologe ist, zu sagen, ich möchte jetzt wegen eines Interviews, das halt irgendwie beschlagnahmt worden ist, da jetzt doch ein erhebliches rechtliches Folgeproblem hier einhandeln, nicht?
Ja. Nein, also mich hat das in der Tat auch grundsätzlich erstaunt, vor allem, weil es gerade nach der Entscheidung des OLG auch eine breitere wissenschaftliche Diskussion gab zu dieser Entscheidung und sich dort sehr viele Stimmen gefunden haben, die sich ganz stark mit dieser strafprozessualen Thematik auseinandergesetzt haben und sich dafür ausgesprochen haben, dass wir ein grundsätzliches Zeugnisverweigerungsrecht für WissenschaftlerInnen bräuchten. Und dann wurden sehr viele Beispiele aufgezählt, wie letztlich halt einfach die Vertraulichkeit eine Ausgangsvoraussetzung dafür ist, dass man überhaupt wissenschaftlich tätig sein kann und wie sich dieser Beschluss wirklich nachhaltig negativ auf Forschung und Wissenschaft auswirken kann. Das heißt, es gab dort auf jeden Fall schon Stimmen, die auch die Brisanz und Relevanz dieser Entscheidung erkannt haben. Warum sich jetzt im Einzelfall da beispielsweise die Hochschule, also ich weiß tatsächlich, welches ist, aber ich habe sie nicht gefragt, sich dort zurückgehalten hat. Oder warum nicht es einfach eine größere Solidarisierung mit diesem einzelnen Hochschullehrer gab. Darüber kann ich auch nur spekulieren. Also man weiß ja oft, in der Praxis liegen die Sachverhalte dann doch ein bisschen komplexer, als sie sich dann vielleicht in so einer Entscheidung lesen. Aber hier wäre es auf jeden Fall wünschenswert gewesen, wenn wir tatsächlich zu einer Entscheidung gekommen wären. Und vielleicht ist tatsächlich diese Brisanz erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überhaupt aufgekommen, dass sich dann eben dazu geäußert hat und auch mal den Fokus auf die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit gelegt hat. Vielleicht hat man das vorher einfach als...
Ja. Nicht so, Frau Rachut, ich will natürlich auch nicht spekulieren über den individuellen Fall, denn von dem wissen wir beide viel zu wenig und er ist vielleicht auch gar nicht so interessant. Aber das, worüber ich nicht spekulieren, sondern einfach mal als auch als rechtliche Aussage was treffen möchte, ist da gibt es einen Kreis an Betroffenen, der über den individuellen hinausgeht. Das ist zunächst einmal eben die Institution, an der Betreffende arbeitet und es ist andererseits der Berufsstand, dem er angehört und beide kommen in dieser Entscheidung erstaunlich wenig vor. Punkt. Das erzeugt Folgefragen vielleicht der nicht idealen Organisiertheit dieser beiden, wie man das Neudeutsch nennt, Stakeholder. Ja, und abgesehen jetzt vom konkreten Fall gibt es eine ja ganz lange Diskussion schon darüber, inwiefern Hochschullehrerinnen, wenn sie sich in prekärere oder politisch umstrittenere Bereiche begeben, dann, wenn es heikel wird, alleingelassen werden. Nicht? Und das ist vielleicht ein Aspekt, der mich an dieser Entscheidung auch interessiert und in dem konkreten Fall dann vielleicht sogar auch noch, jetzt spekuliere ich, aber vielleicht auch nicht zu sehr, zur Folge hatte, dass die verfassungsrechtliche Ausgangslage dann dadurch belastet war, dass er eben verfristet war, der entsprechende Antrag, was vielleicht nicht geschieht, wenn man eben nicht als Nicht-Jurist plötzlich damit zu tun hat, sich da entscheiden zu müssen, wer vertritt mich, will ich das wirklich, wer bezahlt das, wie steht mein Arbeitgeber dazu und all diese Fragen, die hier auch noch zu klären waren. Nicht?
Ja, das sicherlich. Man muss auch sagen, ich meine, das handelt sich jeweils um eine Monatsfrist bei diesen sogenannten Urteilsverfassungsbeschwerden. Das ist generell schon immer sehr sportlich. Also hier lag ja jetzt tatsächlich nur eine Entscheidung vor, mit der man sich dann auch auseinandersetzen musste, nämlich die des OLG. Aber typischerweise ist es ja so, dass ich an mehrere Instanzen durchlaufe, bis ich den Rechtsweg tatsächlich ausgeschöpft habe und dann die Möglichkeit habe, so eine Urteilsverfassungsbeschwerde zu erheben. Das heißt, tatsächlich ist diese Frist halt auch einfach wirklich knapp in der Praxis. Wie Sie sagen, gerade wenn man diese verschiedenen Faktoren mit wehre ich mich tatsächlich dagegen, wer unterstützt mich, wie kann ich das finanziell stemmen, das alles berücksichtigen muss, das ist generell in einem Monat schon wirklich schwer. Das ist extrem schade, vor allem, weil sich aus den Entscheidungsgründen auch so ein etwas dubioser Fall zeigt. Also es ist nicht klar verfristet, sondern es wurde nicht hinreichend begründet dargelegt, wann denn die Entscheidung tatsächlich bekannt gegeben wurde und deswegen die Frist zu laufen begonnen hat. Und deswegen musste das Gericht die genauen Daten sind nicht in der Entscheidung wiedergegeben, wohl davon ausgehen, dass die Monatsfrist schon abgelaufen war. Also es ist tatsächlich einfach ein sehr ungünstig ausgegangener Fall in dem Moment.
Ja. Gut, und dann interessiert mich an der Entscheidung des Oberlandesgerichts auch noch was anderes, was Sie so sehr richtig dargestellt haben, nämlich den Umstand, dass da eine Differenzierung herbeigeführt wird zwischen journalistischer Arbeit und Quellenschutz in der journalistischen Arbeit und wissenschaftlicher Arbeit, bei der ich den Eindruck habe, dass, wenn man das genauer betrachtet, und das Bundesverfassungsgericht tut es ja dann auch etwas zumindest, diese Unterscheidung in dieser Härte gar nicht existiert, und zwar in zwei Richtungen nicht. Erstens mal deswegen, weil es schon schwierig ist, wissenschaftliche von journalistischer Arbeit zu unterscheiden mitunter. Das ist gar nicht so unterschiedlich. Und aber dann zweitens auch deswegen, weil es in Bezug auf den Quellenschutz, wie Sie ja auch schon gesagt haben und wie dann auch im Nachgang zu dieser Entscheidung ja mehrfach gesagt wurde, auch wissenschaftliche Forschungsprojekte geben kann und geben muss, Klammer auf, die im Übrigen auch anerkannt sind, weil es zum Beispiel wissenschaftliche Forschungsprojekte gibt, die sogar unter irgendwelche Geheimhaltungsklauseln fallen, wo es also sogar penalisiert wird, wenn der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin darüber zu reden beginnt, Klammer zu, bei denen es eben auch nicht so ist, dass man einfach in die Welt hinaus erzählt, was man gerade macht. Und wenn man über Terrorismus und Radikalisierung forscht, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass da Dinge auftauchen, die halt nicht einfach jetzt peer-reviewed werden. Nicht auch an dieser Stelle ist die Entscheidung vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, grobschlächtig oder sagen wir mal grobschlächtig. Ja, vielleicht nicht so sehr auf die Besonderheiten des Einzelfalls bezogen.
Ja. Oder? Genau, also das Urteil, das unterstütze ich auch absolut, so wie Sie es gerade zusammengefasst haben. Es geht einfach nicht auf die Besonderheiten des Einzelfalls ein, sondern es kappt relativ früh, stellt das OLG einfach fest, naja, kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO, deswegen kein Beschlagnahmeverbot. Und dann findet diese Gewichtung, also diese Gedanken, die sie sich zu den Auswirkungen auf die Wissenschaftsfreiheit macht, ja erst nachgelagert statt, dass sie sagen, selbst wenn man das noch berücksichtigen sollte, dann. Und da liegt in meinem Verständnis eigentlich schon der Fehler, dass man das nicht vorher mit einbezogen hat, sondern eigentlich diese Entscheidung schon vorweggegeben war, dass man einfach gesagt hat, hier § 53 ziehen wir nicht heran. Aber vielleicht jetzt mal im Detail, was das OLG da tatsächlich vorgetragen hat. Und dann auch zum Vergleich zwischen dieser wissenschaftlichen Tätigkeit und der journalistischen Tätigkeit. Der § 53 Absatz 1 Nummer 5 StPO, um den es hier geht, der spricht auch nicht ausdrücklich von einer journalistischen Tätigkeit oder bezieht sich auch nicht ausdrücklich auf Personen, die dann unter die Pressefreiheit fallen würden, sondern er benennt Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. Ach genau, perfekt, da ist die Norm einmal. Hier die Nummer 5. Das heißt, vom Wortlaut her haben wir hier natürlich einen Wissenschaftler, der berufsmäßig daran mitwirkt und seine Forschung auch entsprechend publiziert. Und Forschungsergebnisse sind natürlich auch geeignet, zu informieren oder der Meinungsbildung, sich auf die Meinungsbildung auszuwirken. Also vom Wortlaut her fällt eine Tätigkeit eines publizierenden Wissenschaftlers grundsätzlich schon darunter. Und das ist auch das Argument, auf das sich der Universitätsprofessor hier in seiner Beschwerde beim OLG maßgeblich gestützt hat. Dass er einerseits gesagt hat, ich falle schon direkt unter § 53 Absatz 1 Nummer 5. Und selbst wenn man das zum Beispiel theologisch reduzieren würde und sagen würde, das gilt nur für Presse und nicht für Wissenschaft, dann müsste man zumindest über eine analoge Anwendung nachdenken, dass sich aus dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit für ihn dann ein analoges Zeugnisverweigerungsrecht gibt, also analog zu § 53 Absatz 1 Nummer 5, weil wir eben eine vergleichbare Interessenlage und eine bestehende Regungslücke haben. Und dann kann man genau diese Argumente verwerten, dass er ja genauso auf Quellenschutz angewiesen ist wie journalistisch tätige Personen beispielsweise. Und da kann man sehr, sehr viele Parallelen ziehen. Und was wir dann hier sehen, weil das sehr intensiv aufgearbeitet wurde, auch in der Literatur, diese Entscheidung des OLG, ist tatsächlich die Probleme, die sich halt des Öfteren stellen bei der Auslegung vom einfachen Recht in dem Fall. Es dreht sich nämlich oftmals um die Frage des Willen des Gesetzgebers. Und das ist ja auch so ein methodisches Problem, wo man, glaube ich, sehr viel auch darüber reden kann. Wie weit können wir denn den tatsächlichen Willen des Gesetzgebers bestimmen oder dann auch auf neue Sachverhalte anwenden? Also wie weit reicht diese Auslegungsmethode tatsächlich? Und da gibt es eben die einen VertreterInnen, die sagen, Aus der Gesetzesbegründung der ursprünglichen Norm, die wurde 2002 nochmal geändert, da ergibt sich ganz klar, dass hier die Personen genannt oder umfasst werden sollen, also die Personengruppen, die sich auch auf die Pressefreiheit berufen können, also ganz klar journalistische Tätigkeiten in diesem Bereich. Und daraus ergibt sich, dass umgekehrt WissenschaftlerInnen ausgeschlossen sein sollen. Die Gegenmeinung wiederum sagt, naja, aber 2002 haben wir ja eine Änderung der Norm erfahren. Früher war das nämlich auf periodische Druckerzeugnisse beschränkt. Und das ist jetzt rausgefallen, also dass auch einmal Publikationen da beispielsweise darunter fallen. Und das würde den Raum ja gerade öffnen für mehr Personen, für eine andere Personengruppe, für andere Berufsstände. Und deswegen sei dem Willen des Gesetzgebers eben gerade nicht mehr zu entnehmen, dass es sich hauptsächlich oder ausschließlich auf journalistische Tätigkeiten beziehen soll. Und das ist natürlich so ein Problem. Es gibt für beides, finde ich, Argumente, die sich hören lassen. Und auch wenn man eben berücksichtigt, dass das hier ist ja die Ausnahmenorm zur Regel. Also Grundsatz, Zeugnispflicht, Ausnahme, Zeugnisverweigerungsrecht. Ausnahmen legen wir grundsätzlich auch eher restriktiv aus. Aber was ich eigentlich das überzeugendere Argument halte oder was ich einfach wichtig finde, dass wir das berücksichtigen, ist, dass wir ja hier feststellen, dass wir uns in einer schwierigen Abwägung befinden. Nämlich einerseits haben wir das verfassungsrechtliche Schutzgut oder Ziel der Rechtsstaats, der Rechtsfolge. Wir haben das staatliche Strafmonopol. Das heißt, wir brauchen hier eine funktionierende Strafrechtspflege. Und auf der anderen Seite haben wir hier ebenfalls ein Gut mit grundrechtlichem Verfassung, also mit Verfassungsrang, mit der Wissenschaftsfreiheit. Und die muss man eben gegeneinander abwägen. Und das hat der Gesetzgeber nicht ausdrücklich gemacht. Und jetzt stellt sich eben die Frage, sagt man, man überlässt das dann den Gerichten im Einzelfall, dass die hier eine verhältnismäßige Abwägung vornehmen? Oder müsste man nicht tatsächlich sagen, hier geht es tatsächlich um einen für diese Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Bereich und deswegen liegt die Kompetenz nach der Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einfach beim parlamentarischen Gesetzgeber, hier diese Grundsatzentscheidung der Abwägung zu treffen. Deswegen in meinen Augen die beste Entscheidung natürlich und auch die rechtssicherste Lösung wäre, wenn wir hier eine Entscheidung des Gesetzgebers herbeiführen und das einfach ausdrücklich zumindest klarstellend regelt, weil bisher lässt sich beides grundsätzlich mit den Auslegungsmethoden, lassen sich beide Ansichten vertreten, ob man jetzt diese Personengruppe der WissenschaftlerInnen unter Paragraph 53 analog oder nicht analog eben subsumiert.
Und dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht verhalten, nicht? Das ist
Das hat es nicht gesagt. Aber was es auf jeden Fall gesagt hat und was ja unabhängig von der Frage ist, ob ich den Paragraph 53 StPO auf einen kompletten weiteren Berufsstand anwende, ist die Auswirkungen oder sind die Auswirkungen eines Grundrechts im konkreten Einzelfall. Und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht ja dann auch moniert, was das OLG hier einfach nicht vorgenommen hat, ist tatsächlich die Auswirkungen der Forschungsfreiheit hier im Einzelfall in seiner Entscheidung zu berücksichtigen.
Ja, und in dem Kontext dann auch ausdrücklich in aller Klarheit, Klammer auf, allerdings für den Einzelfall eben, wie gesagt, aus den vorher genannten Fristgründen irrelevant klargestellt hat, dass die Forschungsfreiheit eben die Erhebung und Vertraulichkeit von Daten im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte als Bestandteil der Prozesse und Verhaltensweise bei der Suche nach Erkenntnissen mit umfasst. Also mit einem Wort, dass es auch in Forschungsprojekten erforderlich sein kann und angezeigt sein kann, eben Daten vertraulich zu behandeln. Wie es dann weiter heißt, gerade empirische Forschung ist regelmäßig auf die Erhebung von Daten angewiesen und auch insbesondere aussagefähige, sensible Daten können von den Betroffenen oftmals nur unter der Bedingung von Vertraulichkeit erhoben werden. Und es ist dann offensichtlich, dass das ein Problem ist, wenn diese Vertraulichkeit eben dann in einem derartigen sensiblen Feld wie dem der Dunkelfeldforschung im Terrorismusbereich im Einzelfall dann eben doch durchbrochen werden kann, recht rasch durchbrochen werden kann. Wie hat sich denn das Bundesverfassungsgericht aus Ihrer Sicht in dieser Frage insgesamt verhalten?
Also grundsätzlich begrüße ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr. Also einerseits, dass sie sich dazu entschieden haben, sich überhaupt in der Sache zu äußern. Und es sind ein paar sehr wichtige, klarstellende Sätze in der Anmerkung. Viele von denen haben Sie jetzt gerade eben schon genannt. Das heißt einerseits, dass betont wird, was tatsächlich von der Wissenschaftsfreiheit umfasst ist, nämlich Lehre und Forschung. Und dass bei der Forschung, die ja auf das Erzielen von Erkenntnissen ausgerichtet ist, nämlich nicht nur das Ergebnis umfasst ist, das heißt auch ein Eingriff dementsprechend stattfinden kann, nicht nur, wenn ich auf ein konkretes Forschungsprojekt oder ein Forschungsergebnis Einfluss nehme, sondern auch bei diesen vorgelagerten Handlungsweisen, das heißt allen Verfahrensschritten, die letztlich der Erzielung von Erkenntnissen dienen, diese Prozesse und Verhaltensweisen, dass bereits gerade diese Interviews und die damit verbundene Datenerhebung und Datenverarbeitung Teil der Wissenschaftsfreiheit ist. Außerdem hat es die Bedeutung von empirischer Forschung auch betont, was ja sich hier im konkreten Fall auch zeigt. Also das ForscherInnen-Team ist ja nicht einfach zu einer JVA hingegangen, hat geklopft und hat gesagt, wir würden bitte gerne mal Interviews führen mit Personen, die unter anderem vom Verfassungsschutz als islamistisch oder salafistisch eingeschätzt worden sind, sondern die waren natürlich auf die Kooperation auch von staatlichen Behörden angewiesen, die ja diese Forschung auch begrüßt haben und es ihnen deswegen ermöglicht haben, mit den entsprechenden Personen Interviews zu führen und Fragebögen in den JVA verteilt haben und Ähnliches. Und darüber hinaus, was ich eben auch noch wichtig finde, was vom OLG meiner Meinung nach komplett verkannt wurde, sind die mittel- und langfristigen Auswirkungen, die sich auf die Grundrechtsverwirklichung ergeben. Das Oberlandesgericht hatte hier ja wirklich nur auf dieses eine Forschungsprojekt abgestellt und hat gesagt, die Interviews sind bereits durchgeführt, da ergibt sich keine Beeinträchtigung mehr. Aber natürlich muss man sich jetzt überlegen, als Wissenschaftlerin, wenn ich ein Forschungsprojekt mache, kann ich Vertraulichkeit eigentlich jetzt nicht mehr gewährleisten, weil eben in diesem konkreten Fall das so stattgefunden hat, dass die kompletten Daten herausgegeben worden müssen. Und wenn man das weiterspinnt, dann bezieht sich das ja dann auch auf dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, ich kann zwar Vertraulichkeit irgendwie zusichern, im Zweifelsfall müsste ich dann aber doch darüber aussagen, was mir anvertraut wurde. Und das führt zu einem Konflikt bei WissenschaftlerInnen, die ja einerseits angehalten sind, ihre TeilnehmerInnen von Studien und Ähnlichem zu schützen und ihre Interessen zu schützen. Und dazu gehört eben auch Vertraulichkeit. Und die eben gleichzeitig dann auch verpflichtet werden können, auszusagen, dass man sich diesem Konflikt von vornherein entzieht, indem man sagt, ich führe dann bestimmte Forschung einfach nicht mehr durch. Ich verwende bestimmte Methoden nicht mehr. Und das wirkt sich dann auch auf die untersuchten Forschungsgebiete aus. Das wirkt sich auf die Qualität der Forschungsergebnisse auf. Man spricht ja auch von sogenannten Chilling-Effekts, die so eine Entscheidung haben kann, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass das jetzt stattgefunden hat und dagegen kann man auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise vorgehen, gegen diesen Zugriff des Staates auf diese Forschungsdaten, sich das wirklich nachhaltig auf weitere Forschung auswirken kann. Und jetzt könnte man dem irgendwie entgegenhalten, ja, aber bei den meisten Forschungsprojekten, da gibt es ja vielleicht auch gar nichts irgendwie zu verstecken. Und wenn es jetzt eben wie hier war, wo es ja um wirklich Terrorismus geht, dann lässt sich das ja vielleicht noch irgendwie rechtfertigen. Aber wir sind da in ganz vielen Bereichen von diesem Dunkelfeld, was wirklich eine hohe Relevanz hat, wo Personen dann nicht mehr bereit sein könnten, selbst wenn diese Forschungsprojekte durchgeführt werden, sich tatsächlich zu öffnen, Informationen zu teilen. Da geht es ja zum Beispiel auch um potenzielle Straftaten, die bisher nicht zur Anzeige gebracht werden, weil es einfach in der Praxis mit verschiedenen Hürden verbunden ist oder mit Schamgefühl verbunden ist. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt untersuchen wollen, bei der Legalisierung von Cannabis, wie sich das auswirkt, wo noch irgendwie illegal Betäubungsmittel gehandelt werden, wer was noch wie nutzt oder konsumiert. All das sind jetzt Bereiche, die befinden sich nicht im Bereich von Terrorismus, aber sie sind trotzdem sehr wichtig für die Gemeinschaft und auch dann letztlich für die Entscheidungsträgerinnen, um passende politische Entscheidungen treffen zu können, aber auch für alle BürgerInnen, um sich darüber eine Meinung bilden zu können. Und das sind wirklich sehr weitreichende, umfassende Auswirkungen, die jetzt dieser eine Beschluss tatsächlich haben kann. Und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht eben auch nochmal klargestellt hat.
Ja, in Ihrer Entscheidungsbesprechung sind Sie sehr viel positiver, finde ich, als jetzt gerade in Bezug auf die Auswirkungen, die eine solche Entscheidung haben kann. Sie betonen in Ihrer Entscheidungsbesprechung, genauso wie hier, wo Sie jetzt das Bundesverfassungsgericht ja die Entscheidung sehr begrüßt haben, betonen Sie dort noch stärker, dass das so eine Art von Aufbruch sein könnte in Richtung einer einer verstärkten Zugänglichmachung von Daten, auch im europäischen Kontext, und nennen den Data Act und den Data Governance Act und Ähnliches als etwas, was auch in diese Richtung weist. Jetzt hier in unserem Gespräch gerade eben ist die Nuancierung aus meiner Wahrnehmung etwas grauer oder dunkler oder pessimistischer, weil sie, wie ich finde, aber durchaus zu Recht darauf aufmerksam machen, dass man bei solchen Entscheidungen, wie sie eben das Oberlandesgericht getroffen hat, immer auch bedenken muss, dass es Opportunitätskosten auf Seiten der Forschenden gibt, nicht? Also man kann sich ja mit bequemen Dingen als Forscherin oder Forscher beschäftigen oder mit weniger bequemen. Und je weniger bequem, desto weniger positive Anreize erfährt man. Also zum Beispiel erfährt man plötzlich, dass man zum Objekt einer Beschlagnahme wird oder die Unterlagen, die man halt hat, zum Objekt einer Beschlagnahme wird. Und das wiederum hat Auswirkungen auf den Wissenschaftsstandort insgesamt, nicht? Also wer will sich denn dann schon noch mit so etwas beschäftigen? Wer forscht denn dann noch zu, ich sage jetzt was anderes, was in dem Kontext ja auch seit 30 Jahren diskutiert wird, zum Beispiel zu Kinderpornografie, nicht? Also wenn es, das ist ja ein extrem heikles Feld, ja. Niemand geht da eigentlich freiwillig hinein und seit 30 Jahren gibt es daher auch sehr wenig, jedenfalls soweit ich das sehe, sehr wenig Forschung darüber, was da eigentlich tatsächlich stattfindet. Man kann auch über andere, über das Darknet insgesamt reden, nicht? Was da genau passiert, weiß eigentlich kaum jemand, weil man da lieber nicht hineingeht, nicht? Erstens, weil es unpraktisch ist, da überhaupt reinzukommen, und zweitens, weil es eben sehr riskant ist, da drin zu forschen, weil man eben dann plötzlich vielleicht auch Besuch bekommt von jemandem und so weiter. Ja, also man kann sich das ja alles vorstellen. Das kommt in Ihrer Besprechung erstaunlich wenig vor. Ja, warum? Weil Sie es halt positiv sehen wollten, oder?
Ja, also dazu jetzt vielleicht nur kurz Anmerkung. Also diese Kritik, die hat sich ja vor allem jetzt sehr auf die Entscheidung des OLG
bezogen. Ja, klar. Ja, ja.
Und das Gute ist ja das Gegengewicht, das Bundesverfassungsgericht, das dann eben die Bedeutung hervorhebt.
Ja, aber auch natürlich urteilsbegründet jetzt nicht über die allgemeineren Folgen diskutiert, die wir jetzt gerade ins Licht führen, sondern nur halt so sagt, Forschung kann auch Vertraulichkeit verlangen und die Abwägung erhebt Bedenken, aber im Einzelfall schauen wir es uns jetzt doch nicht so genau an, weil es ja eben verfristet war, nicht? Also es ist schon eine...
Ja, ich würde sagen, wir kommen dann auch in diesen positiveren Bereich rein, in dem ich tatsächlich auch gerne, also ich finde, wenn man so Entscheidungen bespricht, kritisieren kann man generell immer viel. Also das ist jetzt nicht nur Entscheidungsanmerkung, sondern auch natürlich Aufsätze von Kolleginnen oder Buchrezensionen. Also kritisieren lässt sich immer einfach, auch der politische Gesetzgeber. Aber die Frage ist natürlich auch, was kann man denn Positives daraus ziehen und was kann denn Anregung sein? Was kann man aus der Entscheidung herausnehmen, um die Zukunft vielleicht ein bisschen positiver zu gestalten? Und tatsächlich finde ich es einfach sehr wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht hier den Schutz der Forschungsfreiheit betont hat. Und das, was ich auch glaube, ist einerseits, dass wir diese mittelbaren Auswirkungen spüren können im Sinne dessen, dass man sich mehr mit diesem Thema befasst, dass wir vielleicht tatsächlich die Initiative des Gesetzgebers noch erleben werden, der hier ein bisschen konkreter tätig wird. Aber was wir jedenfalls haben werden, ist, wenn wir vergleichbare Fälle haben, also wenn nochmal der Fall auftauchen sollte, dass bei WissenschaftlerInnen zum Beispiel Daten beschlagnahmt werden sollen, dass durchsucht und beschlagnahmt wird, dass man sich ein weiteres Gericht damit beschäftigen muss, dass sie definitiv die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen werden und dass sie deswegen das Gewicht der Wissenschaftsfreiheit hoffentlich nicht nochmal so verkennen werden und anders einordnen können. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat ja die Tür geöffnet für zukünftige Entscheidungen, wenn wir eben wieder vor der Frage der Abwägung stehen, und zwar der Abwägung ja im konkreten Einzelfall, das Gewicht von Wissenschaft und Forschung anders einzuordnen und tatsächlich sich mit diesen konkreten Umständen des Einzelfalls zu befassen, warum denn jetzt hier zum Beispiel Vertraulichkeit wirklich wichtig ist und Grundvoraussetzung für die Ausübung dieses Grundrechts, sodass zukünftig die Abwägungsentscheidung tatsächlich anders ausfallen könnte. Also das wäre auf jeden Fall zu hoffen.
Gut, das wollen wir gemeinsam hoffen, Frau Rachut. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese sehr konzise Darstellung einer durchaus wichtigen und sehr komplexen Problematik. Vielleicht möchten Sie abschließend noch mit mir gemeinsam darüber ein wenig reden, ob diese Entscheidung rezipiert wurde, wie sie rezipiert wurde, wie auch Ihre Besprechung rezipiert wurde und ob man noch etwas mehr tun müsste oder könnte, um diese Rezeption zu befördern.
Ja, also die Entscheidung ist aus dem Herbst des letzten Jahres. Das heißt, bisher sind noch nicht so viele Entscheidungsanmerkungen da. Und das, was vorher oft der Schwerpunkt tatsächlich der wissenschaftlichen Diskussion war, war eher die Auslegung des einfachen Rechts, also Fragen der Strafprozessordnung und Ähnlichem. Was jetzt wirklich wünschenswert wäre, Sie haben ja schon angesprochen, dass es auch Interessenvertretungen von WissenschaftlerInnen gibt, von HochschullehrerInnen, dass man das tatsächlich aufgreift und die Anhaltspunkte, die sich in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja tatsächlich ergeben, dass man diese eben nutzt und das noch weiter verbreitet tatsächlich, also Bewusstsein dafür schafft. Ich weiß nicht, Juristinnen sind ja auch sehr gerne dabei, immer mal Präzedenzfälle zu schaffen. Also vielleicht finden sich ja auch ein paar findige JuristInnen, die es einfach darauf anlegen, mal eine dann tatsächlich nicht verfristete Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen und das nochmal klären zu lassen. Der beste Weg meinerseits, und das ist auch das, was ich in diesem größeren Kontext so ein bisschen beschrieben habe, ist, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen müssen, wie soll Forschung zukünftig eigentlich stattfinden? Was für Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit wir in Deutschland, damit wir in Europa tatsächlich Forschung betreiben können? Und Daten sind nun mal Grundlage dafür. Und das beinhaltet einerseits jetzt eben diesen Fall bei der Frage, wie müssen wir Forscherinnen eigentlich und ihre Daten schützen, dass der Staat dort keinen Zugriff hat. Das betrifft aber auch andererseits, und deswegen habe ich da dann auch DSGVO, Data Act und Data Governance Act angesprochen, was für Strukturen wir schaffen müssen, dass vielleicht Privilegien wir noch zusätzlich einräumen müssen, um vor allem die Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen Daten zu ermöglichen, dass wir hier einfach die Risiken auf Seiten der Forscherinnen und den Aufwand, den sie betreiben müssen, reduzieren, damit sie sich ihrer tatsächlichen Arbeit, dem Forschen und der Suche nach Erkenntnissen widmen können, also dass sie das verstärkt machen können. Ich habe da auch ein, glaube ich, Zitat von Alena Büchs mit angebracht, die sich damals im Kontext der Pandemie in einem Interview damit auseinandergesetzt hat, dass einfach faktisch so viele Hürden durch das Recht bestehen und Rechtsunsicherheiten bestehen, die dazu führen, dass viele Forschungsvorhaben gar nicht durchgeführt werden, weil man dann risikoavers handelt. Und da hat sie von einer moralischen Pflicht gesprochen, dass wir tatsächlich die rechtlich bestehenden Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um Forschung zu ermöglichen, weil Forschung ja gerade dem Gemeinwohl dient. Und das finde ich, das ist eben wirklich ein Aspekt, den man mit berücksichtigen soll. Nicht immer nur die Risiken, sondern vor allem ja auch die Chancen und Potenziale, die sich aus Forschung ergeben, was einfach einen wichtigen Beitrag leistet. Wir haben das hier in dem Fall gesehen, geht es um die Aufdeckung von Dunkelfeldern. Das ist, glaube ich, ein sehr eingängiges Beispiel, warum Forschung tatsächlich wichtig ist. Und das ist so ein bisschen die größere Frage, die dahinter steht, die hier auch wieder ein bisschen deutlich geworden ist. Welche Hürden bestehen eigentlich und wie können wir die abbauen, sodass Forschung rechtssicher, aber auch in der Praxis eben möglich ist?
Und da haben wir beide aus unserer wissenschaftlichen Projekterfahrung wahrscheinlich die gemeinsame Erfahrung, dass es in Bezug auf die datenschutzrechtlichen Ausgangsbedingungen der Sekundärnutzung, insbesondere von gesundheitsbezogenen, personenbezogenen Daten, erhebliche Risiken gibt und erhebliche Unsicherheiten, die eben dann das Durchführen von Forschungsprojekten mitunter erheblich verzögern oder gefährden können. Und an dieser Stelle etwas zu tun, ist uns beiden ganz sicher wichtig, nicht?
Definitiv, ja.
Gut, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Rachut. Das war eine außerordentlich kurzweilige Dreiviertelstunde, für die ich Ihnen sehr danke. Ich hoffe, dass Sie nicht nur mich interessiert haben, sondern auch unser Publikum. Da bin ich ganz sicher, dem ich dafür danken möchte, dafür, dass Sie hier bei uns waren. Bleiben Sie uns verbunden, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und eine schöne Woche. Bis bald hoffentlich. Tschüss.